zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Hopp, 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 galopp, galopp, galopp. Mein Besengaul, nur nicht so faul. Und damit herzlich willkommen zu Folge, jetzt habe ich gerade nachgeguckt, glaube 223 von Distanz und Gloria. Es ist Sonntag, 19.03 Uhr, wir sind so live wie selten. Sonst haben wir ja doch des Öfteren mal voraufgezeichnet. Heute haben wir uns nach hinten vertagt. Ich bin dem Herrn Städt sehr dankbar, dass das ging. Das hat nämlich dazu geführt, dass ich quasi eine Begegnung der Woche heute noch wahrnehmen konnte, von der ich dann gleich noch erzähle. Zunächst ist aber zu sagen und festzuhalten, dass der Herr Städt schon mal frischer aussah, gerade gefragt hat, vielleicht können wir ja auch schon ein bisschen eher aufnehmen, als wir uns eigentlich nach hinten verschoben hatten, weil ich sonst einschlafe. Das wird er bestimmt gleich sagen, warum. Er sieht so aus, als hätte er schon mal fast geschlafen. Sitzt auch nicht zu Hause, wenn ich das richtig sehe, sondern sieht aus wie irgend so ein Hotelzimmer oder irgendwas. Auch das wird er gleich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ihr alle wieder mit dabei seid, dass der Herr Städt wieder mit dabei ist. Und die erste Frage gilt obligatorisch, natürlich auch gleich diesem. Herr Städt, wie geht es dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Ich bin todmüde, aber das ist nun mal so, wenn man eine Frühaufstehertour hat. Bin die letzten 3 Tage immer so um 4 und um 3 aufgestanden, morgen früh wieder. Ja, das ist, es ist einfach, ja, das ist nicht mein Rhythmus.
Das macht ja, klein und hässlich.
Das ist dann halt hinten raus am Ende des Tages immer ein bisschen belastend. Morgens geht das, man quält sich da aus dem Bett und dann ist man irgendwann fit. Aber es wird dann eben zäh hinten raus. Und man muss dann aber, man darf nicht nachgeben. Man muss sich dann halt nochmal die 1,5 Stunden quälen, weil man halt sonst nachts um 12 mal eine Stunde wach ist und dann ist man am nächsten Tag völlig ruiniert.
Ja,
das ist dann halt so.
Ist allgemein auch für den Körper immer schlecht, wenn es hinten raus zäh ist.
Ja. Gut. Ja, da habe ich gesagt, gut.
Ja.
Ja, das ist nicht gut.
Nee, das ist nicht gut.
Das stimmt. Ja.
Das heißt, wo guckst du zurzeit gerade rum?
Also ich bin jetzt in Kopenhagen.
Schön. Grade. Nett.
Ja, es ist wirklich schön. Ich habe eine traumhafte Aussicht aus meinem Hotelzimmer. Wenn ich mich hier auskennen würde, könnte ich euch genau sagen, wo ich gerade hinschaue. Ich kenne mich aber nicht gut aus hier.
In Kopenhagen ist eine wunderschöne, traumhafte Stadt. Wir haben da auch schon mal Konzert gesungen. Das war so, das war so, dass einer von uns krank war und ich extra noch ein Volkslied, ein dänisches, arrangiert hatte für 4. Und wir wollten das im Prinzip als Höhepunkt und als zweite Zugabe machen. Es war ein traumhaftes Konzert. Gebäude, das war so ein Glasbau, der nach, du konntest nach draußen so richtig schön über, ich glaube, aufs Meer sogar richtig gucken. Naja, und dann haben wir die erste Zugabe gesungen, die Leute haben geklatscht und dann aufgehört. Kam also die zweite
Karte. Das ist ärgerlich.
Ja, diese Verbindung habe ich mit Kopenhagen, aber es ist an und für sich eine wunderschöne Stadt. Also da bin ich voll bei dir.
Das stimmt.
Ein Traum.
Das stimmt, das ist wirklich sehr schön. Ein Freund von uns beiden studiert ja auch hier. Oder macht gerade promoviert, glaube ich, mittlerweile. Und dem habe ich aber nicht Bescheid gesagt. Das fiel mir aber erst auf, als ich hier war. Das hätte sich heute hervorragend ergeben. Naja, stattdessen war alles im Rahmen. Wir waren nämlich in einem japanischen Restaurant.
Oha. Aber ja. Welcher Freund ist das?
Der war auch Thomas aus meinem Jahrgang.
Aus deinem Jahrgang?
Ja, genau. Das erzähle ich dir später.
Ja,
ja.
Gut.
Das, wir wollen ja nicht die Leute hier nennen, ohne
Stimmgruppe.
Sie vorher gefragt zu haben. Bass.
Tiefer oder hoher Bass?
Tief.
Gut.
Ja, und das, der hört nämlich auch ab und zu bei uns zu.
Ja.
Deshalb will ich das hier noch einmal erwähnen, dass mir das tatsächlich eingefallen ist. Tut mir, dass ich nicht eher Bescheid gesagt habe, aber das mache ich das nächste Mal. Weil ich ja gestern in Leipzig war, ja, ich bin gestern nach Leipzig geflogen und dann heute früh wieder zurück nach Frankfurt und das ist, habe dann bei meinen Eltern übernachtet, das ist immer sehr, sehr schön und ich gucke da ja auch immer, also bei diesen zwei, also wir haben ja eine Liste, wo draufsteht, wer bei uns mitfliegt, das kriegen wir einen Tag eher, das hat folgenden Hintergrund, nämlich, dass Personen, die man kennt, wir das vorher schon wissen, und denen eine gewisse Aufmerksamkeit schenken können, wenn wir die persönlich kennen zum Beispiel, oder wenn sie einen besonderen Reisestatus haben. Das bekommen wir auch mitbekommen. Das bekommen wir auch mit, oh Gott.
Prominent sind zum Beispiel.
Ja, prominent, genau. Dass diesen Hintergrund hat das. Und da war diesmal keiner dabei, den ich kannte. Das ist eigentlich in Leipzig immer so, dass da mindestens eine Person dabei ist, die ich mal zumindest vom Namen her kenne.
Ja.
Dieses Mal nicht. Naja, jedenfalls sind die Beine länger als der Hals, genau. sind wir dann eben heute nach Kopenhagen gekommen. Zwischendurch waren wir noch in Hamburg, also es war wirklich ein langer und aufwendiger Tag. Aber und Spaß macht das natürlich trotzdem.
Wie waren die Flüge? War es ruhig? War es windig?
Es war nicht windig, nee. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, aber es war heute in Leipzig, heute früh war, ich weiß nicht, es waren 3 Flieger oder 4 Flieger unterwegs und wir haben da trotzdem ewig auf die Enteisung gewartet. Ewig. Ja. Ewig heißt eine Dreiviertelstunde. Also wirklich lange.
Also so lange,
das war wirklich unnötig.
So lange, dass dir alles andere auch noch einfriert am Flieger.
Naja, quasi. Also es war wirklich unnötig lange.
Ja.
Es hätte besser laufen können und müssen. Naja, das ist von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich und dann halt auch so ein bisschen von der Schichtleitung, wie das funktioniert dann.
Ja.
Jedenfalls sind wir dann doch pünktlich in Kopenhagen gewesen. Morgen fliegen wir zurück nach Frankfurt und dann noch Tallinn hin und zurück und dann war es das erstmal.
Tallinn auch eine sehr schöne Stadt. Da haben wir haben mal eine kleinere Estland-Tour gemacht. Ich glaube, das war 2015 oder 2014, wenn ich mich nicht irre. Übrigens, während dieser Reise habe ich einen Anruf gekriegt. Es war so, dass mein Auto vorher die Motorleuchte gebrannt hat. Und ich werde nie vergessen, diesen Anruf, weil das so schweineteuer war, was die da haben wollten, dass ich mich erstmal hinsetzen musste. Also bei meinem Auto war die Steuerkette hinüber und sie haben das veranschlagt mit 2.500 €. Wie gesagt, davon kann ich
mir. Das war wahrscheinlich eine BMW-Vertragswerkstatt, oder?
Nee, das war keine Vertragswerkstatt, das war eine freie Werkstatt, aber.
Ach du Scheiße, dann ist es ja wirklich teuer.
Aber da dachte ich mir auch, also für das Geld kann ich mir ein neues Auto kaufen, wenn ich das will.
Das nicht ganz.
Mittlerweile nicht mehr, aber damals ging das noch.
Ja.
Meine
Fresse.
Ja, naja, egal. Das verbinde ich mit Tallinn, aber auch eine wunderschöne Stadt. Wir haben dort das erste Mal Elche gesehen. Riesenviecher. Ja, das hat man ja auch nicht so auf dem Schirm. Man denkt ja, die sind irgendwie so groß wie der geneigte Hirsch. Aber nein, das sind übelste Oschis.
Die sind größer als Pferde. Die können die können 800 Kilo wiegen oder mehr. Unglaublich. Also mit denen willst du dich nicht anlegen, wenn du da bei alter Schwede vorbeikommst.
Ja. Und was ich auch mit dieser Estland-Reise verbinde, war, wir wurden gefahren von einem Ort zum anderen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir noch so waren. Auf jeden Fall war Tallinn dabei. Und fuhren über die Autobahn. Und es war relativ spät abends, glaube ich. Also es war auf jeden Fall nichts los. Also wir waren gefühlt alleine. Und uns kam einer entgegen, der wie in Zeitlupe, der hatte offenbar die Haftung verloren auf dem Glatteis. Und wie in Zeitlupe so von Bande, bong, zu Bande. Und dann wieder zur Bande, aber jetzt überhaupt nicht schnell oder so, dass es irgendwie dramatisch aussah. Der hatte einfach nur keinen Grip, der rutschte da einfach rum. Das wirkte irgendwie sehr surreal, weil das wirklich auch so aussah wie ein Zeitlupe. Also der hatte auch überhaupt keine Geschwindigkeit großartig drauf. So ein bisschen wie beim Autoscooter. Auch das verbinde ich mit Estland und Tallinn.
Das ist ja auch wirklich unangenehm dann.
Ja. Ne? Aber der war zum Glück auf der Gegenseite, der hatte mit uns nichts zu tun.
Ja.
Aber es sah so aus, als wären die wohl auf. Also die kamen dann irgendwann zum Stehen und stiegen auch aus. Also da war offenbar nichts Schlimmeres passiert, Gott sei Dank.
Das ist wirklich gut.
Aber auch Estland, wirklich schöne Gegend. Also generell das Baltikum, da kann man einfach wenig falsch machen. Auch Schweden immer wieder schön, Finnland. Bin ich bisher, glaube ich, nur einmal.
Skandinavien.
Bin ich nur einmal abgeflogen. Helsinki. Und Lettland habe ich noch nicht gesehen. Da möchte ich aber gerne mal hin.
Das ist übrigens auch der finnische Begriff für Sonnenuntergang.
Ja, das ist korrekt.
Ja.
So wie der spanische Begriff für einen Geigenkasten Fidel Castro ist, ne?
Fidel Castro, genau.
Gut, sind wir da jetzt schon angekommen heute. Das hat nicht lange gedauert. Man merkt, du bist müde.
Ja.
Dann erzähle ich einfach mal ein bisschen, was mir heute so widerfahren ist. Beziehungsweise muss ein bisschen ausholen, denn ich bin wieder an einem Friseur vorbeigegangen. Beziehungsweise es kam Kinowerbung. Ich war gestern im Kino. Wicked 2, toller Film, kann ich empfehlen. Und in dieser Kinowerbung gab es Werbung für einen Friseur in Leipzig, beziehungsweise eine Friseuse, oder eine Friseurin heißt das jetzt. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast den noch nicht genannt. Aber die heißt irgendwie, keine Ahnung, Janine, ich bin jetzt Württemberger oder irgendwie sowas. Und hat also ihren Laden Déjà-vu genannt.
Okay, 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 das ist wirklich gut, ja. Das ist gut. Also ja, doch, das ist kreativ und auch nicht komplett bekloppt.
Ja.
Ja.
Es ist halt, es hat halt wenig mit dem Inhalt zu tun, ne? Also beim Friseur.
Ja, Déjà-vu, aber es bleibt hängen.
Ja, ja, das ist richtig. Den geben wir ihr den Punkt. Aber trotzdem fand ich es irritierend. Es ist arschkalt mittlerweile in Leipzig, das muss man einfach auch mal sagen. Ich weiß nicht, bei dir wird es ja auch kalt sein.
Hier ist es nicht so kalt wie in Leipzig.
Echt? Ne, wir hatten jetzt wirklich fiese Minusgrade die letzten Nächte.
Das lag daran, dass wir so eine Hochdruckblase hatten über Deutschland und da keine Wolken waren und das sich gehörig abgekühlt hat nachts.
Ich musste erst relativ alt werden, um zu begreifen, dass Hochdruck und Tiefdruck nichts mit hohen und tiefen Temperaturen zu tun hat.
Nicht zwingend. Im Sommer schon. Im Winter ist genau das Gegenteil.
Naja, im Sommer ja deswegen, weil Tiefdruckgebiete meistens Niederschlag mit sich bringen und deswegen
dann. Und Wolken?
Ja, naja, ja. Also ich vereinfache das quasi für mein Tenorgehirn. Aber im Prinzip ist es ja so. Von daher, also dass es im Winter genau andersrum ist, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das kam mir erst vor ein paar Jahren unter. Aber spannend. Vielleicht ging es ja noch eben so. Jedenfalls.
Also besonders sind die Beine länger als der Hals, genau. Aber besonders ist es so, dass es, wenn es erst ein Tiefdruck und dann ein Hochdruckgebiet gibt, dann wird es recht kalt. Wenn dann Schnee rumliegt und dann das Sonnenlicht auch noch reflektiert wird.
Ja. Und auch die Wärme nicht richtig auf den Boden durchdringt.
Richtig.
Ne? Wir haben aber die Gelegenheit genutzt, da ich vorgestern, gestern und heute frei hatte, war ich gestern in Dresden bei meinem Dirigierlehrer. Das war sehr schön, der hatte mich nämlich zum Mittag eingeladen. Und dann haben wir das Mendelssohn-Projekt ausgewertet. Und ich habe ihm...
Ah, der war da?
Nee, er war nicht da, aber ich habe ihm ein, zwei Videos mitgebracht, zwei Handy-Videos. Es gab ja Leute, die haben tatsächlich illegal gefilmt. Das kann man sich nicht vorstellen. Was mir aber in dem Zusammenhang eher zugute kam. Und da gab es Dinge, die er gut fand, und da gab es Dinge, die er nicht so gut fand. Und das war sehr schön. Das
ja, hat Spaß dafür gemacht. Dafür ist er ja ein Lehrer. Und so deshalb hast du ihm das ja auch gezeigt, damit er dir ein bisschen Feedback geben kann.
Genau, so ist das. Und dann waren wir heute früh. Ich glaube, das gefühlt das erste Mal in meinem Leben, wenn es nicht gerade ein Hochfest ist, also wenn es nicht gerade Weihnachten, Silvester oder irgendwas anderes ist, waren wir heute das erste Mal in meinem Leben in einem Gottesdienst. Meine Verlobte und ich.
Einfach mal so.
Na, wir sind hier über die Straße gefallen und in den Gottesdienst. Naja, nicht ganz einfach mal so. Es ist ja so, dass wir... jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Jetzt werde ich doch ein bisschen persönlich. Also wir werden in dieser Kirche heiraten nächstes Jahr. Von daher ist das schon ganz gut, auch alle mal kennenzulernen da und da mal hinzugehen. Und wir sind ja hier auch eingemeindet und wir kennen die Kirche ja in- und auswendig. Und haben uns einfach gedacht, na, es passt mal, wir haben mal beide Zeit, da können wir auch mal hingehen. Und das war ganz, ganz nett, muss ich sagen. War ganz interessant. Ging, weil ja Ewigkeitssonntag, ein bisschen länger als gehofft. Und ich weiß nicht, wem das geläufig ist oder nicht. Beim Ewigkeitssonntag gibt es ja diese eigentlich, finde ich, sehr schöne Tradition, dass für die verstorbenen Gemeindeglieder eine Kerze angezündet wird, also für jedes Einzelne. Und das, da liegt dann auch der Hase ein bisschen begraben, weil das zieht sich einfach bei, keine Ahnung, wie viel haben sie heute vorgelesen, wahrscheinlich so an die 100. Also das war dann schon sehr lang am Ende. Aber trotzdem finde ich diese Geste irgendwie in Andenken der Verstorbenen des letzten Jahres, da so eine Kerze anzuzünden, finde ich irgendwie sehr nett. Finde ich schön. So, das war das. Und dann hatte ich die Gelegenheit, und deswegen bin ich dir auch dankbar, dass wir uns vertagen konnten um ein paar Minütchen und Stündchen, hatte ich die Gelegenheit, heute in die Oper zu gehen. Und zwar nicht einfach so, sondern ein guter Freund von uns, von dir und mir, und mein Duopartner sozusagen, also mit dem ich die Mendelssohn-CD aufgenommen habe, Friedrich Pretorius, hat heute sein Debüt gegeben mit dem Gewandhausorchester in der Oper Leipzig am Pult und hat dort Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel dirigiert. Und das war gleich aus mehreren Gründen schön, weil ich erstens Friedo gesehen habe, das ist immer sehr toll, da er eigentlich woanders stationiert ist. Der ist nämlich eigentlich Kapellmeister in Berlin, für die, die das nicht wissen. Es hat aber noch den angenehmen Nebeneffekt gehabt, dass ich meine Wissenslücke schließen konnte, weil ich nie Hänsel und Gretel gesehen hatte vorher. Also man hat diese Oper behandelt irgendwie in der Schule und man kennt auch viele Sachen daraus, besser oder schlechter. Ob das jetzt ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm ist oder den Abendsegen oder Brüderchen, komm, tanz mit mir, das ist ja dort alles, kommt ja dort alles vor. Aber das war in der Tat eine musikalische Lücke, von der ich froh bin, sie heute geschlossen zu haben. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, ist auch meine Empfehlung der Woche. Geht gerne mal mit Kindern wieder in die Oper, gerne in sowas wie Hänsel und Gretel oder auch die Zauberflöte. Das ist für die, glaube ich, gut, wenn sie mal was nicht Digitales sehen wieder.
Das machen wir tatsächlich mit unserem großen Kind an seinem Geburtstag. Da gehen wir in Dresden in die Zauberflöte.
Sehr gut.
Anfang Januar. Ja. Das machen wir, ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Und es ist auch eine, wo die quasi eine Aufführung für Kinder.
Ah, ja.
Ich glaube, die ist gar nicht großartig bearbeitet, aber es ist vor allem so, dass es da mehr akzeptiert ist, wenn es da auch mal ein bisschen nicht ganz so still ist,
die sind wie in der Regel,
das gewohnt ist in der Oper.
Die Kinderaufführungen der Zauberflöte sind in der Regel in den Dialogen gekürzt, weil die doch recht sperrig sind oft. Und manchmal lassen sie dann auch irgendwo noch eine Strophe weg oder so. Also meistens werden die einfach ein bisschen kürzer insgesamt und auch ein bisschen kinderverträglicher.
Aber es ist eigentlich alles dabei, quasi von der Musik her. Ja. Und das ist natürlich super. Da kann man das ist einfacher, die Kinder an der Oper quasi ranzuführen. Weil so ein Wagner 4 Stunden, das ist sogar für mich anspruchsvoll.
Du, das ist auch für mich anspruchsvoll.
Also
ich mache mich ja immer wieder unbeliebt, weil ich sage, für mich endet die Sinfonik bei Bruckner und die Oper bei Verdi und Puccini. Alles danach. Also ich habe, meine feste Überzeugung ist, das waren die Höhepunkte der Gattung und danach wurde es tendenziell nicht besser. Und das betrifft für mich Mahler und Wagner auch, weil bei allen schönen Momenten, die die auch durchaus haben, ist es doch aber zum Teil musikalisch und auch inhaltlich so aufgebläht, dass du einfach, sagen wir mal, zu viele Töne hast, bis es dann mal wieder zu einer schönen Stelle kommt, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, das ist ja auch, weil das ja komplett alles zusammengehören muss unbedingt, auf Teufel komm raus.
Ja.
Da gibt es ja keine Pausen. Ja, also das ist ja quasi, da gibt es eine Pause nach dem Akt. Also das war's.
Ja, aber
mehr
das
Pausen gibt es da ja nicht.
Aber das ist ja bei Verdi und Puccini zum Beispiel auch so. Aber was die halt unterscheidet ist, in der modernen Sprache würde man sagen, bei Puccini und Verdi reihen sich Bänger an Bänger. Also da hast du einfach...
Es fetzt.
Ja, da hast du einfach Melodien, da hast du Blech, da hast du Pauken, da hast du, keine Ahnung, Schlagwerk mit dabei. Ohne Ende. Also diese Musik ist letztendlich für mich das Äquivalent zu sehr guter Filmmusik, weil sie einfach genau untermalt, was auf der Bühne passiert. Und bei Wagner hast du diese Ausschweife, wo dann die Musik sich erstmal eine Viertelstunde selbst gefällt, bevor dann auf der Bühne überhaupt wieder irgendwas Sinnvolles passiert. Und das nervt mich.
Ja, genau, das ist, was ich meine. Das ist dann auch quasi, dass diese Akte irrsinnig lang sind und die aber auch durchlaufen. Also da gibt es nicht mal irgendwie kurz umblättern oder so. Das ist alles, geht immer weiter. Und auch wenn da umgebaut wird auf der Bühne, da geht es immer weiter. Und also musikalisch, dieses Opus Summum. Und was wollte ich dazu auch noch mit sagen? Wenn man da einschläft, ist es egal. Wenn du aufwachst, stirbt die immer noch.
Tja.
Ja.
Es ist übrigens sehr witzig.
Da wird auch.
Es ist ja so, dass die. Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Die Walküren sind ja bei Wagner, sagen wir mal, nicht selten eher größere Menschen. Lass es mich so formulieren. Was total eigentlich dem entgegensteht, was das eigentlich sind. Das sind nämlich eigentlich offenbar total zierliche Fabelwesen gewesen. weil Wagner aber so fett orchestriert hat und so übelst riesige Partien geschrieben hat, brauchte es dafür einfach Frauen mit unfassbarem Stimmvolumen. Und das ging oft eben einher mit, sagen wir mal, auch einem größeren Brustkorbumfang. Ja.
Ja.
Ich versuche es so delikat zu formulieren, wie es geht, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist tatsächlich so, dass das daherkommt. Und jetzt ist das okay. Halt, jetzt ist das halt so assoziiert, obwohl das Fabelwesen eigentlich ganz anders aussah.
Ja. Ja, das ist eine spannende Angelegenheit, ja. Definitiv. Da kann man sich nur verrennen.
Ja, absolut. Man kann nur verlieren. Aber ich glaube, ihr wisst, wie wir das meinen. Das ist ja,
ja.
Ist ja alles fein. Ist aber ja bei Humperdinck auch so. Also da gibt es ja auch in dem Sinne keine wirklichen Pausen. Es gab, glaube ich, zwei Stellen, wo man ganz kurz...
Aber es ist nicht so lang.
Nee, das stimmt. Also das auch, das ist schön. Das ist aber bei der Zauberflöte zum Beispiel auch nicht so. Die Zauberflöte ist auch relativ lang. Die geht 2,45, wenn es eben nicht eine gestrichene Fassung ist.
Richtig, aber es gibt auch da Pausen. Es ist ja ein Singspiel. Das merkst du auch sofort, dass es leichter ist.
Es ist eine Nummer.
Es ist leichtere.
Ja.
Genau, es ist eine deutlich leichtere Kost, wo auch mal umgeblättert wird.
Ja.
Ja.
Und Humperdinck sind ungefähr, ich glaube, die Aufnahmen, die ich gefunden habe, sind so 1,47 und heute haben sie auch so ungefähr gebraucht. Also ich muss mal sagen, Fridu hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und war mit dem ersten, also die haben quasi Pause nach dem zweiten Bild gemacht, die haben sie nach exakt 60 Minuten gemacht.
Das, sehr gut.
Das war perfektes Timing und dann ging der zweite Teil, glaube ich, nochmal 45 Minuten oder so. Aber das lohnt sich, die Inszenierung, also wenn ihr mal in Leipzig seid, dann schaut da gerne mal vorbei. Und das, also es ist ja Segen und Fluch, dass ich mich in der Musikwelt, in der Leipziger Musikwelt so bewege, wie ich mich dort bewege, weil das natürlich bedeutet, dass du in solche Sachen wie das Opernhaus selten gehen kannst, ohne dass du jemanden triffst. Aber heute waren das tatsächlich eher Treffen angenehmerer Natur. Unter anderem tippte mich von hinten ein gewisser Patrick Grahl an, mit dem ich mich da ganz kurz unterhielt.
Das geht, geht das? Kann man sich mit dem kurz unterhalten?
Das geht, ja, ja, doch, der war ja auch mit dem Kind
also an. Also das ist... Okay.
Das war auch sehr schön und kam relativ unverhofft. Aber das kommt ja bekanntlich oft, insofern.
Ja.
Ja. Nee, das war sehr schön. Ja. Eine schöne Erfahrung. Gerne wieder. Empfehlung der Woche.
10 von 10.
Hänsel und Gretel, Inszenierung in Leipzig. Lohnt sich. Kommt auch, glaube ich, noch mal ein paar Mal dieses Jahr. In dem Zusammenhang, Herr Stett, deine drei Lieblingsopern. Ich glaube, die Frage hatte ich schon mal gestellt. Jetzt, wo ich sie dir hier Angesicht von Angesicht stelle, habe ich sie dir, glaube ich, schon mal gestellt.
Ich glaube, meine Antwort war auch, das ist schwer zu sagen,
ja.
Weil ich selten in die Oper gehe.
Ja.
Ich bin operntechnisch ungebildet. Ja, es gehört definitiv die Zauberflöte dazu. Und ich glaube, letztes Mal habe ich auch noch die Cavalleria Rustica oder so, wie die heißt.
Cavalleria Rusticana.
Ja, genau. Das hier, von, jedenfalls das Krustenbrot, jedenfalls.
Von Ruggero Leoncavallo, glaube ich, ist das.
Genau, und da wird dann noch dazu meistens dieses andere gespielt.
Pagliacci.
Ja.
Von,
genau.
Oh also Gott, das scheiße, das muss ich auch wissen. Ach. Frag mich mal morgen nochmal. Ich weiß eigentlich, von wem Pagliacci ist, aber es ist...
Und also die zwei zusammen wird ja meistens gespielt.
Ja.
Und das würde ich auch deshalb als eins mit nennen. Und ich habe, glaube ich, auch gesagt, jedenfalls stehe ich dazu auch nach wie vor, ist die Entführung aus dem Serail.
Die habe ich zum Beispiel, das ist eine der wenigen Mozart-Opern, die mir noch fehlen. Also ich habe Zauberflöte gesehen.
Die musst du dir mal geben.
Ich habe Così selber gesungen. Ich habe La Nozze di Figaro gesehen mehrfach. Was Jean Bastien geschenkt. Aber Entführung aus dem Serail ist die große, die mir, also eine der großen, die mir noch fehlt, tatsächlich bei Mozart.
Die musst du dir wirklich mal geben. Das ist wirklich sehr, sehr vielseitig und echt cool. Und vor allem, da ist eine richtig geile Bassarie dabei.
Also ich kenne die Musik, ja, ich kenne auch die Bassarie, auf die du anspielst.
Aber du musst es dir mal live anhören. Das ist der Hammer.
Da gibt es übrigens eine fantastische Aufnahme von Kurt Moll von dieser Arie.
Und es gibt auch eine fantastische Aufnahme von Ivan Rebrov.
Oh ja, da bin ich auch überzeugt, dass es die gibt. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel.
Die gibt's. Muss es dir mal geben. Das ist so mit so einem Fernseh. Da war ja so ein Fernsehbass, ja.
Sollte Ivan,
da hat man das quasi so inszeniert.
War der nicht sogar Thomaser? Ich glaube, Ivan Rebrov war sogar irgendein. Also ich glaube, der meinte, der war sogar Thomaser.
Der hat. Das glaube ich nicht.
Ivan Reprov ist meines Erachtens nämlich eigentlich ein Künstlername. Ich glaube, der. Ich habe da
mal. Ja, was, das ist auf jeden Fall ein Künstlername.
Lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich das hier recherchiert kriege. Das interessiert mich jetzt. Unterhalt mal die Massen kurz für 20 Sekunden.
Das sagt er also einfach. Weißt du, ich bin todmüde, ich soll die Massen unterhalten. Als ein Spinner. Unglaublich. Nee, ich habe gestern. Nee, nicht gestern, aber ich habe vor ein paar Tagen mal jemanden von deiner Kapelle erzählt. Von Amakort. Und da war das Erste, was, Entschuldigung, ich habe ja Krach gemacht, da war das Erste, was gesagt wurde, die haben doch mal mit Gunter Emmerlich gesungen. Ich gesagt, ja, und was war das, irgendwas mit Essen? Ja, genau, Speisezettel war das. Wie heißt der Komponist nochmal vom Speisezettel? Zöllner, ne?
Ja.
Zöllner, ja, Karl Friedrich Zöllner. Jedenfalls absolut großartiges Werk, der Speisezettel.
Danke fürs Überbrücken. Nicht ganz, aber fast. Ivan Reprov hieß eigentlich Hans-Rolf Rippert. Das zunächst. Ist, Moment, ich muss ganz kurz suchen, war blablabla geboren. Wuchs in Belzig und in Halle an der Saale auf, wo er Mitglied im Stadtsingechor war.
Tja, also, ja, verstehe. Ja.
Also, gut, dann war es nicht der Thomaner-Chor, das war wahrscheinlich Hansi Bayer wieder, aber also ich wusste, dass dann irgend so ein Knabenchor war da zu Hause.
Ja, das waren ja doch einige dieser größeren Künstler, auf irgendeine Art und Weise, zumindest die, die aus dem Osten waren, hatten ihre Grundausbildung in solchen Chören erhalten.
Was ja kein direkter Fehler ist.
Nee, also ja auch Peter Schreier und so, der auch der berühmteste auch Sänger in der DDR war eigentlich.
Auch Benny, ne? Pape heutzutage, ja, auch der war Kuzi.
Ja.
Ja, gibt es schon noch ein paar, die rumspringen.
Der Prinzen, die kennen ja auch noch manche, aber die wären so langsam, deren Zeit ist so langsam.
Nee, nee.
Oder?
Das ist nicht trügt. Mehr? Wir haben ja nur neulich gerade mit Tobias Künzel zusammen in einer Sendung stattgefunden.
Ja.
Und da haben wir uns unterhalten und er sagte, sie können sich selber nicht erklären. Aber irgendwie lässt sich es dann doch erklären, weil nämlich heutzutage eben Großmütter mit ihren Töchtern und deren Töchtern, also quasi mit ihren Enkeln dann kommen. Also es ist ein Generationenphänomen, selbst bei denen. Also sie dachten eigentlich auch, dass irgendwann...
Das ist sehr schön zu hören.
Die Nachfrage nachlässt, aber bisher sagen sie, also die Konzerte laufen nach wie vor gut.
Das ist absolut erfreulich. Das freut mich wirklich sehr, weil ich die Musik nämlich auch mag.
Ja,
wirklich. Und ich höre die auch regelmäßig. Da sind auch noch alte Lieder dabei, die also wirklich 20, 30 Jahre alt sind, die nach wie vor einfach absolut zeitgemäß sind. Manche nicht,
das wollte ich gerade sagen,
manche schon.
Es ist auch Zeitwerk dabei, ja. Das, aber in welchem Öffnen ist das nicht so?
Genau, aber es sind auch viele dabei, die einfach nicht alt geworden sind oder sagen wir mal gut gealtert sind.
Also Alles nur geklaut zum Beispiel ist ja...
ja.
Gänzlich unverfänglich inhaltlich, wenn ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe.
Ja, es muss ja nicht mal unverfänglich sein. Also es gibt ja auch, das alles ist, also Deutsch, alles ist Deutschland. Ja, das ist ja auch, das ist alles andere als unverfänglich, aber ist gut gealtert aus meiner Sicht.
Naja, das geht ja schon damit los, dass schon damals quasi die Patrioten, was ein furchtbares Wort ist übrigens, nicht kapiert haben, dass das ja beißende Ironie ist in diesem Lied und das wirklich gefeiert haben wie eine Hymne.
Ja, ja.
Und gar nicht mitgekriegt haben, dass sie dort eigentlich richtig schön auf die Schippe genommen werden.
Genauso wie Born in the USA.
Ja.
Von Boss. Springsteen.
Vom Boss.
Genau.
Ja.
Wo Trump wollte das in seinem Make America Great Again Kampagne verwenden und Bruce Springsteen hat gesagt, Digga, bist du bekloppt, Alter. Weißt du, was das überhaupt heißt?
Ja.
Ja.
Naja, so ist das. Herr Stett, ich will dich gar nicht unnötig quälen heute. Ich wollte aber noch erzählen, ich habe vorhin eine Schraube gefunden und ich weiß nicht, wo sie herkam. Und das ist
grundsätzlich
schlechtes Gefühl, muss ich sagen, weil du nicht weißt, wenn die irgendwo die fehlt, dann weißt du doch nicht, was als nächstes zusammenkracht. So. Lass mich
ich habe es hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber es hat mir mal ein Techniker, nachdem wir irgendwo einen Sitz ausgebaut hatten in irgendeinem Flieger, als ich Praktikum bei der Technik gemacht hatte, war in seiner Hand eine Schraube über. Oder zwei sogar. Und da hat er gesagt, du musst wissen, Julius, bei ein gute Mechaniker müssen immer zwei Schräubchen übrig bleiben. Und das habe ich mir gemerkt.
Nach dem Motto lebst du bis heute, wenn du aus dem Cockpit kommst.
Ja, genau.
Na, es ist, also
nee, das sind ja dann meistens nur irgendwelche unwichtigen Sachen. Wenn da irgendwie ein Sitz ausgebaut wird, dann ist das von irgendeiner Verkleidung. Das ist dann in der Regel kein Problem, weil die wirklich wichtigen Schrauben, die sind eh markiert.
Aber ich finde ja diese Weisheiten von den, ich sag mal, betagten, erfahrenen Leuten herrlich, weil mein Dirigierlehrer, der erzählte mir gestern auch eine Anekdote, da ging es darum, was machst du, wenn der Chor schleppt oder wenn die Solisten zu schnell singen, ja, wie kriegst du das wieder eingefangen? Also das ist ja auch immer die Frage, nach wem dirigierst du? Dirigierst du dann schneller das Orchester oder bremst du den Solisten? Also das sind ja Abwägungen, die du dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden machen musst. Und der Professor meines Lehrers saß wohl in einer Probe mit drin, wo mein Lehrer irgendeine Oper gemacht hat und der Chor rannte ihm immer davon. Und dann fragte der Professor, na, was war denn da los? Und dann sagte mein Lehrer, naja, ich weiß nicht, irgendwie, das geht nicht. Also ich weiß nicht, wie ich das hinkriege. Und dann sagte der, na, da musst du undeutlicher dirigieren.
Da müssen sie mehr hören.
So ist ja, es, ja. Genau das ist der Hintergrund. Ja. Und das ist total interessant, dass, also er beschreibt seinen Lehrer als handwerklich total akkuraten Dirigenten, aber dass du das als Stilmittel einsetzt, um die Protagonisten zu zwingen, aufeinander zu hören, finde ich überragend.
Das ist eine großartige Sache. Also mir hat man immer gesagt, wenn es zu schnell ist, musst du größer dirigieren, quasi, um die Leute quasi langsamer zu kriegen. Und wenn du es schneller haben willst, kleiner.
Also so wie ich es jetzt gelernt habe, wäre es, wenn du es langsamer haben willst, solltest du, zumindest mit Orchester, beim Chor ist es, finde ich, ein bisschen anders, solltest du versuchen, nicht so krasse Schwerpunkte zu setzen.
Mehr schmieren, ne?
Was man im Impuls eher machen würde, weil man versucht, die Leute dann irgendwie mit manchmal recht hackigen Gesten irgendwie auszubremsen.
Ja, so, genau. Also ich glaube, das meinte ich quasi, dass man die Bewegungen größer macht.
Ja, genau. Aber also, dafür quasi geschmeidiger, dass du sie quasi auf, also jetzt wird es richtig nerdig heute hier, dass du sie quasi auf dem Schlag wieder einfängst.
Ja, genau. Also das hat, glaube ich, auch der Georg Christoph Biller immer so gemacht.
Ja.
Ja, dass er das dann immer die Bewegung immer größer gemacht hat.
Wobei,
und eben für die Bewegung auch mehr Zeit brauchte dann.
Wobei Biller auch gerne mal dann den hier gemacht hat.
Ja, der hat auch nicht alles richtig gemacht.
Reingehackt, ja.
Der hat auch nicht alles richtig gemacht, das muss man auch sagen, ja.
Warum auch?
Oder was heißt richtig? Er hat halt seinen Stil gehabt, der manchmal gut, manchmal nicht gut funktioniert hat. Das ist ja wie bei jedem Dirigenten so.
So ist es.
Und ich kann mich aber genau erinnern, es gibt ja dieses Duett von den zwei hohen Priestern in der Matthäus-Passion. Es taugt nichts. Mhm. Es taugt nicht, dass ihr sie in den Gotteskasten legt, oder ja. Und das ist zum Beispiel was er komplett immer auswendig dirigiert hat. Und er hat nie von den zwei Chorsolisten weggeschaut. Der hat die ganze Zeit Blickkontakt gehabt und hat auch sehr genau dirigiert. Aber ich glaube, wir brauchten das auch so.
Absolut.
Es ist auch, weil wir haben zwar gut aufeinander gehört, aber uns fehlte einfach die Erfahrung, die halt Leute haben, die das dann halt so hinbekommen, weil auch die Entfernungen groß waren einfach.
Es ist aber auch einfach so, und ich glaube, da gibt es das ist in der Dokumentation Lebensläufe aus dem MDR, gibt es einen schönen O-Ton von Martin Petzold, wo er sagt, wenn Biller die Hände aufgemacht hat und dann zu dir rüber geguckt hat und dich dann, also in diesen Situationen, du spürst einfach, ob ein Dirigent sich darum schert, was ein Sänger bewegt innerlich oder ob es ihm wurscht ist. Und wenn du jemanden hast, der dich mitträgt, dann ist das so, so viel wert auf der Bühne. Und das war bei ihm wirklich ausnehmend gut. Also egal in welcher Phase ich Solo gesungen habe, ob das als Knabe war, ob das als junger Tenor im Chorkontext noch war, ob das dann später als Solist war, ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn er dirigiert hat.
Ja, vor allem, der wusste, dass die Stelle kommt, man war aufgeregt und dann kommt dieser Blick, der immer mit einem gewissen Lächeln verbunden war. So hat Motto, viel Spaß, ich weiß, dass du das kannst, deshalb machst du es ja. Und da war ich dann immer entspannt in dem Moment. Das ist wirklich so, ja. Und das ist aber auch, das hat auch was mit einer persönlichen Beziehung zu tun, denn in diesem Mendelssohn-Konzert, das hatte ich ja eröffnet, das ist auch eine relativ, also mit dem Singet dem Herrn-Solo, das ist ja auch eine Sache, vor der könnte man aufgeregt sein.
Ja.
In so einer Kirche, das komplett solo so ein Konzert zu eröffnen, auch wenn es nur eine ganz kurze Stelle ist.
Ja.
Und das war ich aber überhaupt nicht. Ich habe mich einfach drauf gefreut, weil mir klar war, das wird genau so sein. Und das war auch dieses Gefühl, was ich dann hatte. Du hast, da warst mit allen beschäftigt, mit sonst was, verbeugen, whatever, reinkommen. Ja. Und dann irgendwann, als ich alles gelegt hatte, fokussierte sich der Blick zwischen uns beiden.
Ja.
Und das war ein Moment, der war eigentlich fast noch schöner als das ganze Solo.
Naja,
ja, weißt du, wir zwei Fenster in ja. dieser Kirche da. Ja.
Und das ist so verrückt, weil das ging mir, also ich meine, auch wenn ich heute ja überhaupt keine Rolle gespielt habe in dieser Oper, ich war einfach nur da und habe mich gefreut wie ein kleines Kind über verschiedene Dinge. Aber
ja.
Das ist so, das macht einen irgendwie so dankbar. Also das, jetzt sind wir wieder bei diesem, ja. Bei diesem pathetischen Begriff. Aber es ist wirklich so. Also ich meine, wir haben ja alle irgendwie unseren Weg aus dem Chor heraus gefunden und gemacht. Und
ja.
Dann sehe ich halt einen Friedrich Praetorius in der Leipziger Oper eine verfickte Oper dirigieren, das Gewandhausorchester und ja. eine komplette Abendspielleitung übernehmen. Das ist doch irre. Mit, was ist der mittlerweile? 29, 28? Ach,
ja,
das ist,
29, ja.
Das ist doch Wahnsinn. Und dass wir dieses Konzert machen konnten, dass wir dort zusammen Musik machen konnten. Also das ist...
Wir sind keine 12 mehr. Das darfst du auch nicht vergessen.
Nee, aber
wir haben auch schon was geschafft.
Aber es ist doch irre. Also ich meine, früher war das... Guck mal, ich finde das krass, wie sich im Laufe eines Lebens so Perspektiven verschieben. Früher war das für uns... Mahlzeit. sag mal, jetzt ist gut. Früher war das für uns so das unvorstellbar, so ein Solist in der Kantate zu sein, wenn du dich erinnerst. Ja,
das ich erinnere
war,
mich.
Das war für uns so weit weg, ganz zu schweigen von Solisten in irgendwelchen großen Geschichten, also Passionen, WO, was auch immer, you name it. Dass wir heute selber in diese Position kommen können, qua dessen, was wir gelernt haben und auch qua dessen, was wir dort gelernt haben, in diesem Hause, das ist so großartig und so absurd irgendwie gleichzeitig.
Das ist, so geht es mir immer, wenn ich nach Leipzig fliege. Wir sind ja da so oft abgeflogen. Und das war für mich auch, als wir noch Thomane waren, immer so eine Entfernung, die man nicht einschätzen konnte, dort mal halt so eine Karre selber durch die Gegend zu manövrieren. Ja. Ja. Genau. Und das ist, geht mir halt immer so, wenn ich da ankomme. Ja.
Ja. Dann machen wir
das ist das gleiche Level.
Es ist also bei allem, was wir uns vielleicht daran auch verdient haben, aber es gehört auch immer eine Portion Glück dazu. Das darf man auch
nicht vergessen. Viel. Eine ja. große, gescheite Portion ja, Glück. Ja. Also und zwar nicht nur das Glück, nachdem wir den Wunsch hatten, sondern schon deutlich bevor wir ihn hatten.
Und Herr Stett, wir machen jetzt die Trilogie des Pathetischen voll. Wir hatten jetzt Dankbarkeit, wir hatten Vertrauen. Wir nennen diese Folge Glück. Würde ich vorschlagen.
Das machen wir. Das machen wir. Ich möchte dazu noch ein Zitat von mir selber sagen. Pass auf. Das musste leider erst eine Hörerin von uns aus meiner Familie mir schreiben, dass ich das geschrieben habe. Woraufhin sie sagte, sie sagte dazu, dass ich damit ein Plakat machen soll. Und das einfach groß überall aushängen. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht bedeutend. Unabhängig davon habe ich dann zurückgeantwortet, dass sie doch bitte ein Kunstwerk daraus machen soll, weil sie auch künstlerisch tätig ist.
Ja.
Zack, hier ist es. Und das möchte ich hier nochmal wiederholen, diesen Wunsch, bitte. Ja, dass das passiert. So, pass auf. In jedem von uns ist in der Mitte etwas drin, was nach Gemeinsamkeit strebt. Und das ist stark. Das, man muss es nur lassen.
Das doch nicht von dir.
Das es kann auch von dir sein, aber das, es ist jedenfalls...
Hast du das im Podcast gesagt?
Nee, ich habe das in einer E-Mail geschrieben.
Ach so, ja, das kann sein. Das ja, traue ich also, dir zu.
Genau, also ich habe es mir tatsächlich... Das ist auch so, das ist mir einfach gekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir das großartig überlegt habe, sondern es war einfach
es ist da. Sehr, es ist sehr richtig.
Gedanke.
Und ich wollte gerade sagen, also wenn du so schwerwiegende oder so schwerwiegende Worte benutzt hättest, das hätte ich mir gemerkt im Podcast, das muss geschrieben gewesen sein. Das ja, war's ist auch. Ja wirklich bedeutend. Dagegen ist ja der Dalai Lama ein einfacher Bauerntrottel.
Naja.
Nee, finde ich das gut. Aber ist für ein T-Shirt vielleicht ein bisschen sperrig.
Ab und sperrig. Zu selten, aber manchmal kommt das ist mir auch sowas in den Kopf.
Ja. Du, finde ich gut, ist für ein T-Shirt aber, glaube ich, ein bisschen zu sperrig.
Für ein T-Shirt ist es zu viel, genau.
Da müsstest du schon eine Hauswand mit verzieren. Da hättest du genug Platz.
Oder so ein komisches Wandtattoo.
Oh ja. Ja, das stimmt, da gibt es aber auch da gibt's deutlich finsterere, insofern, ja.
Ja.
Das passt das, also da ist der allemal viel, viel besser.
Zitat auf einem Hausmusikprogramm.
Oh ja, oh, das ist noch ein Traum von mir, Herr Stett, dass ich einmal ein Musikzitat raushaue, was dann später Material fürs Hausmusikprogramm ist. Dazu muss man wissen, dass auf dem Programm der Hausmusik im Thomaner Chor, die ja von den Präfekten immer kuratiert wurde, war hinten immer ein Musikzitat gedruckt. So, keine Ahnung, ohne Musik ist alles nichts oder so was war es, Nietzsche?
Oder so in die Richtung.
Ein Leben ohne Musik ist möglich, aber sinnlos, Loriot. Ach nee, das war Mops. Es ist, ja, also, ne? Irgendwann...
Nicht Bach sollte er heißen, mehr.
Ja, das ist, glaube ich, Beethoven.
Und so weiter. Bach. Das Beethoven, ja. Genau, ja.
Oder so beliebte Zitate waren noch immer von Reger, die haben sich aber selten gut gemacht, um sie auf ein Programm zu drucken.
Das stimmt, ja. Das, mein Lieblingszitat von Reger?
Naja, das kommt drauf
was
an.
Was glaubst du?
Ist es die Anekdote oder ist es ein Zitat?
Das Zitat.
Na dann?
Ich scheiße Fugen.
Ja, das wäre jetzt mein... Also, das wäre jetzt auch die mir eigentlich, also das, was mir eingefallen wäre, außer dieser Anekdote mit dem Kritiker. Aber ich glaube.
Aber das hat er ja wirklich. Der hat die Dinger ja in Reinschrift geschrieben, komponiert in Reinschrift.
Und gut. Das muss man auch
sagen. Ja, also sackschwer.
Ja.
Aber richtig geil. Ja. Ja.
Ich erinnere mich nur, ich weiß aber gar nicht, ob das ein Biller-Originalzitat war oder ob das quasi irgendjemanden zitiert hat, vielleicht einen Mauersberger, einen ehemaligen Kantor, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Biller sagte damals, als wir Reger 100. Psalm gemacht haben, da müssen die Leute am Ende wie die Epitaphien an der Kirchenmauer kleben. Und keine Sau.
Das hat er zitiert. Das hat er zitiert von jemand anderem.
Ich meine, das war Mauersberger vielleicht sogar.
Ja, glaube ich auch.
Und keine Sau aus dem Chor wusste, was ist eigentlich eine Epitaphie. Das hat sich dann im Laufe dessen erstmal aufgeklärt, was das eigentlich ist. Und dann fanden wir es auch lustig.
Das lassen wir jetzt offen.
Ja. So, haben wir jetzt doch fast eine Dreiviertelstunde geschnackt. Ich wollte dich eigentlich viel eher ins Bett schicken lassen.
Tja.
Hast du eigentlich Zeitverschiebung?
Jetzt kann ich wieder nicht pennen. Nee. Ja. Nicht in Grovenhagen.
Habe ich noch einen kurzen Heinz heute und dann machen wir die Schotten dicht. Ich muss das Ganze ja noch schneiden. Von daher, gucken wir mal. Ich hoffe, ich schaff's pünktlich.
Natürlich, wie immer.
Eine fantastische Woche. Ne? Macht's gut und rutscht nicht aus, wird glatt.
Mhm.
Und bleibt schön gesund. Es geht gerade einiges herum und kreucht und fleucht in Nasen und Därme.
Und alles und überhaupt.
Ne? Der Heinz der Woche kommt wieder aus Heinz Erhardts Satirliches und heißt Dichter und Bauer. Es hat der junge Dichter für heute genug gereimt. Drum löscht er alle Lichter, legt sich ins Bett und träumt. Er träumt von einer Mauer, die ihm die Sicht verdirbt, und dann von einem Bauer, in dem ein Vogel stirbt. In diesem Sinne.
Schwitze.
Weiter so. Raketengude.